Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Interviews mit Gerd Kommer. In diesem Teil haben wir über das Thema Immobilien gesprochen. Herr Kommer hat ja auch zwei Bücher zum Thema Immobilien verfasst. Das eine heißt Kaufen oder Mieten und das zweite habe ich jetzt den Titel nicht mehr genau im Kopf. Da ging es aber um das Thema, wie man seine Immobilie richtig finanziert. Eher so ein Ratgeber. Viel Spaß bei dieser Folge.
"2016, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ging es um das Thema, auch schon um das Thema Immobilien, und zwar in Hinblick auf dein Buch, was du geschrieben hast, Kaufen oder Mieten. Mhm. Das Thema haben wir, glaube ich, zu Genüge ausdiskutiert. Nichtsdestotrotz wird in der Bevölkerung immer noch, gibt es da heiße Diskussionen. Auf unserem Kaufen oder Mieten-Video gibt es jede Menge Kommentare und es ist sehr emotional. Gehen wir vielleicht jetzt mal von der Eigenheim weg hin zu Vermietungsobjekten. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass viele deiner Kunden oder Mandanten selbst Immobilienportfolios besitzen. Also nicht nur passiv oder in sonstige Anlagen investiert sind, sondern auch viele Immobilien haben. Wie ist das so deine Erfahrung? Sind das gute Anlagen? Du hast es ja auch analysiert zusammen mit deinem Team. Lohnt es sich, in Vermietungsimmobilien zu investieren? Und wenn ja, wer macht das so von deinen Kunden? Wer steckt dahinter? Und ja.
Also unsere Mandanten sind überwiegend vermögende Privathaushalte, teilweise auch Unternehmen und Stiftungen, aber überwiegend Privathaushalte aus dem deutschsprachigen Raum. Und die haben fast alle, könnte man sagen, oder durch die Bank könnte man fast sagen, nennenswertes Immobilienvermögen, also viel Immobilien-Exposure, Direktanlagen in Immobilien. Das fängt an mit der selbstgenutzten Immobilie, dem Eigenheim, und geht natürlich weiter bei sehr vermögenden Haushalten in Richtung vermietete Wohnimmobilien, manchmal auch vermietete Gewerbeimmobilien. Und die Assetklasse Immobilien ist häufig bei diesen Haushalten sogar der größte einzelne Klumpen, wenn man so will, oder die im Volumen jedenfalls größte einzelne Assetklasse, größer als das Barvermögen, größer als das Kapital, als Kapitalmarktanlagen. Vielleicht gibt es da noch selbst oder nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, also wenn man selbstständig ist und so weiter. Aber Immobilien sind überall, also bei dem wohlhabenden Teil der Bevölkerung jedenfalls, ein zentrales Thema. Und vermietete Immobilien auch. Wenn man sich mal, und das ist immer unser, so fangen wir immer an, wenn wir uns fragen, ist eine bestimmte Assetklasse oder ein bestimmtes Finanzprodukt attraktiv, dann sollte man, das tun wir jedenfalls, anfangen zu schauen, so seriös wie möglich, was sind die historischen Renditen von dieser Assetklasse, von dem Finanzprodukt. Das heißt nicht, dass man damit alle Fragen beantworten kann, aber das ist zumindest mal die wichtigste erste Information, die ich brauche. Ne? Wenn ich die Information nicht habe, dann kann ich eigentlich den Rest des Überlegens über sowas vergessen. Ne? Und bei vermieteten Immobilien, Direktanlagen in Immobilien, stellt sich da ganz schnell ein Riesenproblem, weil es da ganz, ganz wenig Daten gibt. Und wenn man dann, das ist generell so ein bisschen ein Immobilienproblem im Vergleich jetzt zu anderen Anlagen wie Gold oder Rohstoffen oder Aktienanleihen, Kapitalmarktanlagen, Zinsen, Währungen. Und wenn ich dann das große Universum Immobilienanlagen noch auf eine ganz bestimmte, aber hier relevante Weise unterscheide zwei Teile in vermietete Immobilieninvestments von sogenannten Kleinvermietern. Das ist der Jargon des Statistischen Bundesamts, das ist nicht meine Terminologie. Mhm. Und gewerblichen Vermietern. Also nach dem Statistischen Bundesamt sind Kleinvermieter Leute, die das Vermietungsgeschäft nicht hauptberuflich gewerblich betreiben, sondern also irgendwie einen normalen Beruf haben, Angestellte sind oder Unternehmer sind, aber eben daneben, wenn du so willst, privat auch noch Immobilien vermieten. Typischerweise nur drei Einheiten oder Objekte. Ne? Objekt kann natürlich aus mehreren Einheiten bestehen bei Wohnungen und so weiter. Ne? Also im kleinen Rahmen nebenher, wenn du so willst. Ne? Ja. Und daneben gibt es gewerbliche Vermieter. Der größte gewerbliche Vermieter in Deutschland ist die Vonovia SE.
Ehemalige Deutsche Wohnen. Ne?
Und die Deutsche Wohnen SE in Berlin ist das zweitgrößte deutsche Immobilienunternehmen. Die Vonovia SE ist ein Mitglied des DAX. Vonovia SE gehören sie verwaltet 600.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Der größte Teil davon gehört der Vonovia SE. Und das ist ihr Geschäft. Ja, sie vermietet Wohnungen, teilweise, das gehört natürlich auch zu dem Geschäft, dass sie sie kauft, teilweise auch selber errichtet. Sie wird sehr selten Wohnungen verkaufen, das kommt auch mal vor, aber in erster Linie kauft sie ein Wohnungsportfolio oder hält Wohnungen auf lange Sicht und will das Portfolio vergrößern. Ist so ein Buy-and-Hold-Ansatz im Grunde genommen. Ja. Ne? Und 30-40% dieses Kapitals, das die Vonovia SE dafür benötigt, sind Schulden, sind Fremdkapital. Mhm. Fußnote, sehr ähnlich wie bei einem privaten Immobilieninvestor. Da ist im langfristigen Durchschnitt...
Wie hoch die Verschuldungsquote ist
ungefähr? Ja, also bei einem gewerblicher Immobilieninvestor wird er typischerweise, wenn er wirklich dauerhaft in dem Immobiliengeschäft ist, seine Schulden gar nicht vollständig tilgen. Ne? Genauso wie Siemens ja seine Schulden nie tilgt, sondern Siemens hält seine Verschuldung immer auf einem bestimmten
Konstant
Level.
Und ersetzt
ja, in einem bestimmten Korridor. So ist es ja bei einem Unternehmen. Mhm. Kannst du dir ja gut vorstellen mit deinem beruflichen Hintergrund. Und bei der Vonovia SE ist die Verschuldung irgendwo, ich habe jetzt nicht nachgeschaut letztens, aber so bei 30-40%. So. Und das ist normal für ein Immobilienunternehmen. Ne? Ein privater Häuslebauer sozusagen, der fängt typischerweise an mit 70% Verschuldung und tilgt dann über 30 Jahre runter auf null. Aber im zeitlichen Durchschnitt liegt er auch irgendwo bei 30%, ne? 30-35%. So, also auch hier gibt's Parallelen. So, und wir hatten ja vorhin gesagt, also man kann die Welt bei den vermieteten Immobilienvermietern im Grunde genommen unterscheiden zwischen in diese Kleinvermieter, das ist so 60% aller deutschen Wohnungen werden von so Kleinvermietern, Jargon, wie gesagt, Statistisches Bundesamt, das soll nicht abwertend klingen, und die anderen 40% in Deutschland von Profivermietern, großen gewerblichen Vermietern, wie der Vonovia SE oder auch kommunalen Vermietern, Wohnungsbaugenossenschaften und so weiter vermietet. Und es gibt für beide ganz, ganz wenig Daten, aber für die privaten Kleinvermieter gibt es so gut wie gar nichts. Ne? Und es ist halt schon ein Riesenunterschied. Warum ist das ein Riesenunterschied? Ein privater Kleinvermieter, sage ich jetzt, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, um Gottes Willen, der hat überall einen riesigen Nachteil gegenüber den Profis. Warum? Er oder sie kauft alles, was er braucht für sein Business, teurer ein als der Profi. Er kauft das Grund, wenn er selber baut, er kauft das Grundstück teurer ein, er baut die Immobilie teurer oder er kauft eine fertige Immobilie. Der kauft halt typischerweise eine Wohnung oder vielleicht zwei Wohnungen. Ne? Die deutsche Vonovia SE, die fängt nicht an unter 50 Wohnungen. Ne? Das wäre ein Mini-Deal.
Pro Transaktion,
das wäre ein Mini-Deal für die. Ne? Die haben auch schon Portfolios von Wohnungen gekauft, wahrscheinlich mehrere tausend Wohnungen. Ne? Und das geht weiter bei der Bewirtschaftung. Ne? Man muss ja bekanntlich Immobilien instand halten. Ne? Das wird auch gern vergessen bei der Kostenrechnung und nicht zu knapp. Eine Vonovia SE oder auch ein kleinerer gewerblicher Vermieter, der hat halt seine eigenen Handwerker oder er hat einen Rahmenvertrag mit irgendeiner Firma und kriegt deswegen alles billiger. Und das geht weiter bis zum Makler, Rechtsanwälte, die ich auch mal brauche, Versicherung, Fremdkapitalfinanzierung, der kriegt halt seine Kredite, der Gewerbliche kriegt sie billiger, weil die Bankmarge niedriger ist. Ne? Die Basiszinsen sind natürlich die gleichen. So, und alles, buchstäblich alles, außer vielleicht bei Steuern, bei allem hat der gewerbliche Vermieter einen riesigen Vorteil. 30% nach meiner Schätzung. Das habe ich auch schon anderswo gelesen und wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, dann wird man sehen, okay. Mindestens 30%.
Zunächst mal, nur den Markt zu verstehen, wie kommt es denn eigentlich, dass so viel von deinen Mandanten, beziehungsweise vielleicht kann man ja sagen, dass die irgendwie repräsentativ für die reichere Schicht in Deutschland stehen, dass die alle durchweg durch die Bank Immobilien haben. Ich meine, auf der einen Seite haben wir in Deutschland ja eine geringe Eigenheimquote, verglichen jetzt mit Europa oder anderen Ländern. Ist das dann so, dass diese, also das, was wir nicht als Eigenheim haben, sondern das, was wir mieten, durch dann die reichere Bevölkerung in Deutschland gehalten wird, oder?
Ja, genau.
Ist das so von der Struktur?
Also sagen wir mal, von allen 80 Millionen Bundesbürgern, beziehungsweise 40 Millionen Haushalten ungefähr, die müssen ja, also die 40 Millionen Wohnungen, die es in Deutschland gibt, oder Wohneinheiten, die müssen ja irgendjemandem gehören und 45% davon gehören den Leuten, die selber drin wohnen, das ist die Hauseigentümerquote, das ist in Deutschland ungefähr 45%. Und die anderen 55% aller Wohneinheiten gehören dem Rest der Bevölkerung. Hm.
Ja. Und wie ist dann nochmal der Split zwischen Privatpersonen, die jetzt zum Beispiel bei dir Mandanten sind, und großen Gewerbetreibenden, also so
also die und so Kleinvermieter, die privaten Vermieter, denen gehören ungefähr 60% aller vermieteten Wohnungen in Deutschland und den großen gewerblichen ungefähr 40%.
Mhm. Okay.
Ja. Das ist in, ähnlich in anderen Ländern. Also den Kleinvermietern gehört immer mehr. Das ist vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich, aber es ist so. Auch in anderen Ländern. Also die Profis und gewerblichen Vermieter bei den Wohnimmobilien. Ich rede jetzt nicht von Büroimmobilien oder Industrieimmobilien oder Einzelhandelsimmobilien. Bei den Wohnungen wird der größere Teil von Kleinvermietern vermietet. So. Aber wie gesagt, 60-40, also sind sich so ungefähr das Verhältnis zwischen privaten Kleinvermietern und gewerblichen Großvermietern. Und die Privaten, die kaufen halt alles 30% teurer ein, hatte ich vorhin gesagt, aber wirklich alles. Bei Steuern, das ist so ein bisschen Sonderfall, da gibt es vielleicht keinen Vorteil, aber selbst da ist es so, dass die vielfach gehörte Meinung, private Vermieter würden bei der Steuer einen Vorteil haben, nicht stimmt. Sie haben lediglich einen Vorteil beim Veräußerungsgewinn. Wenn ich eine vermietete Immobilie im Privatvermögen halte, darf ich sie nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, ist ja bekannt. Und das dürfen gewerbliche Vermieter, die ihre Immobilie im Betriebsvermögen halten, nicht. Da ist es immer steuerpflichtig. Aber die Vonovias, SE und so weiter, die verkaufen ja gar nie.
Die Privatanleger auch relativ selten.
Ja. Mhm. Also wenn ich eine Immobilie 50 Jahre halte, dann wird natürlich die Steuer immer unwichtiger, die ich am Ende noch auf die Wertsteigerung zahle. Und zweitens gibt es im gewerblichen Bereich, ist noch wichtiger, Möglichkeiten, die Steuerzahlung komplett zu vermeiden, indem ich sogenannte Share Deals, also ich verkaufe nicht die Immobilie, wenn ich sie verkaufen möchte, sondern ich verkaufe die Gesellschaft, der die Immobilie gehört. Die Vonovia SE hat
GmbHs.
Genau, ist eine AG und die hat viele Tochtergesellschaften. Bitte jetzt nicht, die armen Vonovia SE-Manager werden jetzt denken, ich hacke immer auf ihn rum. Ich benutze die Vonovia nur als Beispiel. Ich weiß nicht spezifisch über die Vonovia SE. Aber so ist es bei allen großen Vermietungsgesellschaften. Die Einheiten sind in irgendwelchen Tochter-GmbHs drin und dann verkaufe ich halt die ganze Tochter-GmbH. Und mit diesem sogenannten Share-Deal, wenn ich bestimmte Bedingungen einhalte, kann ich die Zahlung von Grunderwerbsteuer oder andere Steuerarten vermeiden. Und im Ergebnis will ich damit nur sagen, dass es gar nicht stimmt, dass Privat jetzt so einen enormen
Steuervorteil hat. Steuerlich besser
dastehen. Bei der laufenden Besteuerung stehen gewerbliche Vermieter sowieso immer günstiger als private Vermieter. Die laufende Netto-Mieteinkünfte mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern müssen.
Zumal du auch den Vorteil hast, dass du dich als Immobilienaktiengesellschaft ja auch als REIT klassifizieren lassen kannst?
In Deutschland übrigens nicht, weil in Deutschland gibt es zwar ein REIT-Gesetz, aber es ist nicht zulässig, dass Wohnungen, also dass ich mich...
Wohnungen gehören nicht zu den REITs.
Ja, also es ist in anderen Ländern schon so, aber eine REIT-Gesellschaft darf keine Wohnungen halten, sondern nur gewerbliche Immobilien.
0% Wohnungen? Also wirklich gar nicht?
Meines Wissens 0%.
Interessant. Aber wir haben in Deutschland ja auch kaum REITs. Ich glaube, es gibt 3 oder so maximal.
Das ist einer der Gründe Es wird sowieso überschätzt, dass der Vorteil, der steuerliche Vorteil wird überschätzt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Tatsache ist, in Deutschland dürfen REIT-Gesellschaften keine Wohnungen vermieten, sondern nur gewerbliche Immobilien. Und ich wollte jetzt einfach nur in Summe sagen, dass bei allen nicht steuerlichen Kostenfaktoren der Vermietung die gewerblichen Vermieter einen gigantischen Kostenvorteil haben von 30%+.
Ja.
Bei den Steuern ist es unklar, aber zumindest kann man dort sagen, dass bei den Steuern dass das Rennen wahrscheinlich irgendwo ausgeglichen ist, also dass Private nicht angeblich den großen Steuervorteil haben. Den haben sie nicht.
Aber selbst wenn sie einen Nachteil haben, die Privatanleger, könnte es ja trotzdem Nachteil noch rentabel sein, zu sagen, Immobilien als Assetklasse.
Genau, aber ich will jetzt, das Argument ist das, Thomas, der Immobilienmarkt und der Wohnungsimmobilienmarkt, das ist trotz der ganzen Interventionen des Staates, ist ein in Deutschland, sagen wir mal, relativ okay funktionierender Markt. Wer ein bisschen BWL studiert hat, weiß, dass in einem funktionierenden Markt der Kostenführer den Preis bestimmt. Die Preise werden dahin tendieren, dass der Kostenführer, und das sind die gewerblichen Vermieter, die Vonovias SE dieser Welt, letztlich eine adäquate Verzinsung auf ihr Kapital erzielen, aber diejenigen, die 30% höhere Kosten haben als der Kostenführer, werden halt keine adäquate Rendite auf ihr eingesetztes Kapital verdienen. Jetzt könntest du sagen, dann werden die halt allmählich aus dem Markt verschwinden. Mhm. Das wäre so, wenn es ein rationaler Markt ist, aber der Immobilienmarkt ist halt kein rationaler Markt.
Sehr emotional.
Sehr emotional getriebener Markt. Und
es oder die Investoren finden sich einfach mit weniger ab.
Ich meine, genau, das ist sie ja akzeptieren das und das tun auch viele Privatleute. Privatleute, die wissen ja überhaupt nicht, was sie was sie wirklich verdienen an ihrer Immobilie. Ich behaupte, 9 von 10 privaten Vermietern haben nicht den blassesten Schimmer, was sie in den letzten 10 Jahren auf ihr eingesetztes Eigenkapital verdient haben, weil sie es nicht interessiert, weil sie es nicht ausrechnen können, weil es ihnen zu viel Arbeit ist. Ich weiß nicht warum, aber 9 von 10 haben keine Ahnung. Dann kann ich natürlich auch nicht aus Enttäuschung über die schlechte Rendite verkaufen, wenn ich es nicht weiß. Und letzten Endes gibt es nur eine empirische Untersuchung nach meinem besten Wissen und Gewissen, die in Deutschland jemals die Eigenkapitalrenditen von privaten Kleinvermietern ausgerechnet hat. Das war, ich glaube, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, wenn ich mich nicht täusche, vor ein paar Jahren. Die Ergebnisse der Studie kann man im Internet abfragen und sind auch in einem Blogbeitrag über Vermietungsimmobilien bei uns auf der Website berichtet. Die waren absolut niederschmetternd niedrig. Ne? Okay. Aus dieser einen Studie würde ich nicht ableiten wollen, dass es immer so sein muss und vor allem war es natürlich in den letzten 10 Jahren nicht zwangsläufig so. Die Studie endete, glaube ich, im Jahr 2012, da war also der Immobilienboom schon im Gange, aber erst seit 2009. Aber diese eine Studie, und wir haben halt nichts mehr, die hat erstmal gezeigt, oder die eine Studie zeigt, dass diese Renditen niederschmetternd schlecht waren. Mhm. Mehr haben wir nicht. Und die Logik, die Sachlogik, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, die deutet halt auch darauf hin, dass es vermutlich nicht so toll ist. Weil, wie gesagt, private Kleinvermieter einfach relativ zu ihren Wettbewerbern eine sehr, sehr ungünstige Kostenstruktur haben. Und wie will ich in einem halbwegs funktionierenden Markt Geld verdienen, wenn ich alles, was ich tue, immer 30-40% teurer einkaufen muss als die Profis? Na, es gibt eine alte Kaufmannsregel, die lautet, im Einkauf liegt der Gewinn. Und da ist was dran.
Okay. Ja? Challengst du deine Kunden, deine Mandanten diesbezüglich? Also rechnest du mit denen die Immobilienrenditen aus und weist sie so ein bisschen darauf hin, wenn das der Fall ist? Es kann ja sein, dass sie auch gut laufende Portfolios haben. Oder wie integrierst du das in die gesamte Asset Allocation?
Also integrieren tun wir das auf jeden Fall, das ist ganz klar. Wir machen immer so eine holistische Betrachtung, so holistisch wie möglich, also wirklich einschließlich Humankapital und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung, Immobilien sowieso, alles. Aber challenging im Sinne, dass wir jetzt anfangen würden, so einen richtigen Versuch unternehmen würden, unsere Mandanten davon abzubringen, die Klumpenrisiken im Immobilienbereich, die sie sehr, sehr häufig haben, jetzt sofort zu reduzieren oder sowas, das tun wir nicht. Mhm. Weil einfach, da kommen wir immer wieder auf dieses Thema Emotionen, weil die wenigsten Haushalte.
Aber meistens reicht es ja schon, wenn du einfach nur darauf hinweist, dass hier eine Underperformance besteht. Ja. Macht ihr sowas? Weil wenn du sagst, die meisten Immobilienbesitzer rechnen nicht nach, rechnet ihr dann nach und wie reagieren die Leute dann, wenn die feststellen, ist ja gar nicht so Bombe?
Wir tun es punktuell, wenn die Mandanten das wollen, aber niemals natürlich ohne, dass die Mandanten sagen, rechnet das mal nach. Wir könnten es auch nicht
zahlen dafür.
ohne zutun. Also wir würden es nicht machen wollen, um Gottes Willen. Wir haben auch noch genug andere Sachen zu tun, davon abgesehen. Wir könnten es aber auch nur machen, wenn die Mandanten uns sozusagen den Dateninput liefern. Also nur den heute angegebenen Wert zu wissen einer Immobilie, das ist meistens, was wir wissen, und den Namen vielleicht oder die Adresse, aber daraus kann man ja keine Renditeberechnung ableiten. Wir würden es tun, wir haben auch Tools, wir können das alles, aber wir tun es relativ selten, muss ich sagen, weil die meisten Mandanten daran keine Interesse haben. Der ein oder andere kommt zu uns und sagt, ich möchte eigentlich mein Immobilien-Exposure, mein Klumpenrisiko in Immobilien eher reduzieren, vielleicht können wir das im Zeitablauf machen und ich habt ihr hier diese ein oder zwei Wohnungen, die ich eigentlich verkaufen möchte. Und manchmal werden wir da auch so ein bisschen um Input gebeten, aber meistens eher nicht, weil das sind Dinge, die Mandanten dann sozusagen schon in der Mache haben oder mit anderen Experten zusammen machen oder wie auch immer.
Jetzt gibt es ja eine Möglichkeit, an den Vonovias und so weiter der Welt mitzuverdienen.
Ja.
Über REITs oder über Aktien, Immobilien oder Immobilienaktienfonds.
Ja.
Oder auch in Form von ETFs.
Es gibt Immobilienaktien ETFs und ich benutze jetzt diesen Begriff sehr bewusst, Immobilienaktien ETF, nicht REIT. In Europa generell, in Deutschland ganz besonders, gibt es sehr, sehr wenige Immobilienunternehmen, die REITs sind. Mhm. Wir sprechen jetzt wieder über die Vonovia SE, die ist ja auch kein REIT.
Mhm, ne? Genau.
Und was wir wirklich haben, sind eigentlich Immobilienaktienunternehmen, also börsennotierte Unternehmen, die ihr Geld im Immobilienbereich verdienen. Ne? Und eine Untermenge davon, das ist auch in den USA so, wo es die Überschrift Immobilien, börsennotiertes Immobilienunternehmen gibt und dann gibt es eine Untermenge von REITs, die haben sich dem amerikanischen REIT-Gesetz unterworfen, dann müssen sie bestimmte Bedingungen einhalten, kriegen im Gegenzug steuerliche Vergünstigungen und dann gibt es noch eine andere Untermenge, die das nicht tut. Beides sind Immobilienunternehmen. Ne? Und in den USA sind die meisten Immobilienunternehmen REIT-Unternehmen, weil sie Interesse haben an diesen Steuervorteilen, die aber auch mit Nachteilen kommen. Also es ist nicht so, es ist kein ganzer...
Was sind solche Nachteile? Also bisher habe ich nur die Vorteile kennengelernt, ein REIT zu sein.
Der
Nachteil ist natürlich, dass man ausschütten muss.
Genau, also der erste Nachteil ist, dass die über 95% ihres Netto-Mietertrages, das ist vom Gesetz dann vorgegeben, wie der definiert wird, ausschütten müssen. Damit können diese Unternehmen nicht mehr wachsen.
Ja.
Wenn du deinen ganzen Profit immer ausschütten musst, kannst du nicht mehr organisch wachsen.
Was ja so das Ziel ist. Also das Ziel ist ja nicht zu wachsen, aber es ist ja einfach ein bestehendes Portfolio.
Ja, also das Ziel der meisten Unternehmen und auch der meisten CEOs ist zu wachsen. Mhm. Also das würde ich wirklich einschränken wollen. Ne? Also das Ziel eines Unternehmens, das Ziel eines jedes Organismus auf diesem Planeten, denk mal an Tiere, ist erstmal zu wachsen. Und klar kann ich sagen, ich möchte nicht wachsen, aber selbst Warren Buffett, der groß genug ist, möchte noch wachsen. Also das ist schon mal, wenn ich ein Unternehmen wäre und sage, ich habe Know-how, ich verstehe mein Gewerbe und dann kommt mir einer um die Ecke und sagt, du kriegst eine steuerliche Vergünstigung, aber du musst allen Gewinn, den du reinvestieren könntest, theoretisch an deine Aktionäre wieder ausschütten, das fände ich nicht lustig. Mhm. Ich könnte es machen unter Umständen, aber es ist ein gravierender Nachteil. Und so wird es auch wahrgenommen von den Managern. Ne?
Okay.
Weil ich könnte mir natürlich dieses Kapital in einer zweiten Runde wieder reinholen. Ich habe es gerade ausgeschüttet, aber das ist so teuer, dass es sich nicht lohnt. Und das ist schon mal der erste Nachteil, also dass ich einfach als Unternehmen nicht wachsen kann. Und der zweite Nachteil ist, weiß ich gar nicht, ob man es Nachteil bezeichnen kann, aber es ist ein fehlender Vorteil, der Aktienkurs eines REITs, der wird in dem Moment, oder eines Immobilienunternehmens, das sich dem REIT-Gesetz unterwirft, wird der Aktienkurs hochpoppen, weil sozusagen der Gewinn dann in Zukunft in
gewisser Weise
steigt. Die Dividende. Ne? Die Steuern fallen weg als Ausgaben.
Ach so, das auch, ja.
Und dann ist sozusagen nach diesem Einmaleffekt, ist die Bewertung des REIT-Unternehmens so hoch, dass seine Rendite danach, nach dem Hochpoppen des Aktienkurses in die Zukunft gerichtet, gar nicht mehr höher ist als die einer normalen Aktiengesellschaft. Also das ist nur ein einmaliger Vorteil, den ich habe. Danach ist der Steuervorteil eingepreist. Und das macht es also sozusagen, führt dazu, dass ich eigentlich nur einmalig einen extra Shareholder Return habe, aber danach nicht mehr. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es das unattraktiv macht, aber es ist nicht so, dass ich danach jedes Jahr mehr
systematischen Vorteil hätte.
Ja. Und
das heißt, in REITs, also in Aktienunternehmen, in Immobilienaktien, ETFs investieren, ist die Strategie unabhängig, ob jetzt REIT oder nicht REIT-Status.
Genau. Und wenn du so einen globalen Immobilienaktien-ETFs, die gibt es mehrfach in Deutschland und die würde ich auch am ehesten empfehlen, also nicht auf Deutschland bezogen oder nicht auf Europa bezogen, sondern wirklich global, dann sind das Immobilienaktien-ETFs, die sind nicht nur auf die Sonderform REIT beschränkt. Ne? Mhm. Ich frage mich immer manchmal, warum immer jeder von REITs spricht, ne? Weil der größere, breitere Begriff ist Immobilienaktien, ETFs. Und diese Asset-Klasse hat in den letzten 10, 15 Jahren auch erstaunlich hohe Renditen gehabt. Mhm. Ob das nächsten 15 Jahren so ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube es eher nicht, weil die Bewertungen jetzt recht hoch sind.
Okay. Aber ist das nicht ein Teil, ist das nicht eine eigene Meinung? Also wo Sie sich denken, das ist jetzt...
Also sicherlich in einer gewissen
Prognosefreiheit.
Weise. Aber wir sind, das weißt du ja, ich bin jemand, der radikal ein passiver Investor ist, der wirklich glaubt an Informationseffizienz der Märkte, dass ich mit öffentlichen Informationen keine Outperformance, zumindest nicht zuverlässig, erzielen kann. Gleichzeitig bin ich absolut davon überzeugt, dass Bewertungen, ne, hohe Bewertungen, tiefe Bewertungen, einen Einfluss auf die erwartete Rendite in die Zukunft haben. Mhm. Also je höher die Bewertung, desto niedriger die erwartete Rendite. Je niedriger die Bewertung, desto höher die erwartete Rendite ist. Aber dieser Zusammenhang ist so unzuverlässig, also so launisch, wenn du so willst, diese erwartete Rendite kann, also ich habe jetzt zum Beispiel eine hohe Bewertung, ne? Wie ich gerade gesagt habe, Immobilienaktien sind heute eher hoch bewertet, ja. Weltweit, nicht in jedem Land, aber weltweit per Saldo, also eher niedrige erwartete Rendite, aber das kann trotzdem sein, dass ich in den nächsten 10 Jahren noch eine hohe, überdurchschnittlich hohe Rendite habe und erst dann setzt sozusagen der negative Effekt ein. Ich könnte auch eine super günstige Asset-Klasse haben und sagen, oh, die hat jetzt eine hohe erwartete Rendite, aber die muss nicht in den nächsten 5 Jahren sich materialisieren. Mhm. Also das Signal sozusagen, statistisch gesagt, ist so schwach, es ist da, aber das Bewertungssignal ist so schwach, dass ich es nicht zuverlässig ausbeuten kann. Mhm. Und deswegen machen wir kein Market-Timing. Mhm. Ja? Wenn das Bewertungsrenditesignal stark wäre, zuverlässig wäre, dann würde ich sagen, dann machen wir bewertungsgetriebenes Marketing. Das funktioniert halt nicht.
Okay, weil du sagtest, dass Immobilien vermutlich in der Zukunft keine so gute Performance mehr fahren würden.
Letzten Endes, Bewertungen haben eine Auswirkung auf die erwartete Rendite, das ist ganz klar, aber dieser Zusammenhang zwischen Bewertungshöhe und Rendite in der Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren, der ist da, aber er ist schwach. Und deswegen rate ich dringend davon ab, den ausbeuten zu wollen im Sinne von Market Timing, also bewertungsgetriebenes Market Timing. Wir machen das nicht. Wenn eine Asset-Klasse für sich genommen bei einem normalen, also nicht extremen Bewertungsniveau attraktiv ist, und das sind Immobilienaktien, dann sollte man die berücksichtigen oder darüber nachdenken, sie zu berücksichtigen in seinem Portfolio, und sollte sich aber nicht davon leiten lassen, wie hoch oder niedrig die im Moment bewertet ist, weil einfach das Signal zu schwach ist. Immobilienaktien sind grundsätzlich eine interessante Assetklasse, weil sie so ein bisschen vom allgemeinen Aktienmarkt abgekoppelt sind. Sie haben vielleicht die einzige Branche, die man separat betrachten kann, wenn man das als Branche betrachten kann, ne? Und sind auch tendenziell Small Caps. Immobilienaktiengesellschaften sind kleinere Aktiengesellschaften, ne? Es wird niemals eine Immobiliengesellschaft geben, die Größe von Apple erreicht. Also, das ist völlig ausgeschlossen, ne? Da spielt sozusagen dann auch noch der Small Cap Effekt mit rein. Da haben wir wieder,
wie sich alles vermischt. Ne? Ja.
Aber sie sind grundsätzlich eine interessante Asset-Klasse.
Wie viel Prozent würdest du in ein Portfolio reinmischen? Also wenn ich ein klassisches ETF-Portfolio aus Aktien habe, wie viel kann man da Immobilien...
Genau. Wenn du zum Beispiel sagst, ich investiere jetzt mal nur in Industrieländer und nehme dafür den MSCI World Standard Index, den berühmten MSCI World Index, da sind schon Immobilienaktiengesellschaften mit drin. Tendenziell ein bisschen weniger, weil warum? Ich hatte vorhin gesagt, dass Immobilienaktiengesellschaften eher Small Cap sind. Und der MSCI World Index ist halt nur ein Large Cap, Mid Cap Index. Der hat keine Small Caps. Aber vom Grundsatz her sind sie, weil alle Branchen da drin sind, schon mit drin. Und ich weiß es jetzt nicht speziell für den Aktienindex MSCI World, aber wenn du den gesamten Weltaktienmarkt hernimmst, zumindest in den Industrieländern, dann ist die Immobilienbranche so ungefähr 5%. Du hättest also sowieso dann schon ein 5% Exposure zu Immobilien, wenn du einen ganz breiten Immobilienaktienindex hernimmst. Wenn du das noch erhöhen willst, über die 5%, dann müsstest du dir noch einen Immobilienaktien-ETF dazu kaufen.
Ja. Wie viel ist der Anteil, der jetzt schon drin ist?
Weiß ungefähr 5%.
Ach, sind schon 5%?
Ja.
Okay.
Das und ist sozusagen die Branche Immobilien, wenn du so willst.
Ne? Lohnt sich dann überhaupt noch zu sagen, ich mache einen Immobilienaktien-ETF?
Ja, also wir machen das in unseren Mandantenportfolios und in meinen Büchern habe ich das auch letzten Endes empfohlen. Ne? Das muss man nicht machen. Es kommt immer darauf an, wie einfach man sich die Welt oder die Welt des Investierens in dem Fall gestalten möchte. Also man muss es nicht, aber für jemand, der grundsätzlich Interesse an diesen Themen hat und sich von der Idee, dass man eine begrenzte Zahl von wohldefinierten Assetklassen im Portfolio haben sollte, die wenig miteinander korrelieren, die relativ attraktive Renditen haben, relativ zu ihrem Risiko, der könnte das machen. Der könnte dann nochmal 5% extra mit reinnehmen oder 10% oder sowas das im risikobehafteten Teil.
Also was mir aufgefallen ist, dass viele Leute, die sowas mit dazu mischen, vor allem auch auf die Ausschüttung schauen, weil das viele Immobilien-REITs oder Immobilienaktien-REITs, die zum Beispiel quartalsweise oder teilweise sogar monatlich ausschütten. Und das ist dann so ein Argument für einkommensorientierte Investoren, die sagen, ich würde gern eine regelmäßige Ausschüttung haben und die dann verkonsumieren, oder?
Ja, das ist jetzt so ein Lieblingsthema von mir. Ausschüttungsrendite, soll ich die maximieren und so weiter? Mit Dividenden, Aktien, Dividendenadel, Dividend Investing und Immobilienaktiengesellschaften zu übergewichten, wäre eine Möglichkeit, die Ausschüttungsrendite zu erhöhen. Mhm. Langes und super, super interessantes Thema. Wir haben dazu auch was auf unserem Blog. Ich halte es für keine gute Idee. Nicht deswegen, weil ich nicht Rendite maximieren möchte. Ich möchte Rendite maximieren, aber ich möchte den Total Return, die Gesamtrendite maximieren. Ein Teil davon zu maximieren, nämlich die Ausschüttungsrendite. Ne? Gesamtrendite gleich Ausschüttungsrendite plus Kursrendite. Also mein Optimierungsalgorithmus, wenn ich es jetzt mal computermäßig ausdrücken darf, oder mein Optimierungsziel für einen Teil der Rendite, auf einen Teil der Rendite auszurichten, ist eine grundsätzlich falsche Idee, von der Theorie her. Das wird jetzt vielleicht nicht jedem Zuhörer sofort einleuchten oder Zuschauer, aber es ist so. Da gibt's Forschung von Wirtschaftsnobelpreisträgern, ne, es gibt zwei Wirtschaftsnobelpreisträger, die Modigliani und Miller heißen die vor, ich weiß nicht, 30 Jahren den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen haben, unter anderem dafür, nicht ausschließlich, aber unter anderem dafür, dass sie gesagt haben, Dividendenmaximierung ist Schwachsinn, auf gut Deutsch gesagt. Die Aktienrendite eines Unternehmens ist vollständig unabhängig davon, ob es
was mit dem Geld gemacht wird.
Genau, welche Dividendenpolicy hat, ob sie jetzt hohe Dividenden hat, niedrige, stark wachsende, stark schrumpfende.
Aktienrückkäufe,
ja,
keine Aktien.
Ja. Es hat keine Auswirkung. Die Rentabilität einer Aktie hängt damit zusammen, wie viel Gewinn das Unternehmen macht, letztlich wie rentabel das ist, das Unternehmen, und nicht, ob es seinen Gewinn ausschüttet oder reinvestiert. Mhm. Das ist Gewinnverwendung, ne? Ausschüttung ist nur eine Form von Gewinnverwendung im Unterschied zu Gewinntesaurierung. Das ist nicht kritisch, das ist nicht entscheidend. Die Höhe des Gewinns ist entscheidend, ne? Und natürlich auch seine Stabilität und so weiter. Und das verstehen Leute, die also
wie einkommensorientiert investieren.
Ja. Steuerlich macht sowieso keinen Unterschied, ne? Ausgeschüttete Dividenden und tesaurierte Dividenden, ob auf Einzelaktienbasis oder Fonds, werden im Prinzip identisch besteuert.
Mittlerweile, ja.
Ja. Mhm. Wenn überhaupt ein steuerlicher Vorteil existiert, dann existiert er zugunsten von Thesaurierung, ne, bei Fonds oder bei Aktien. Jetzt nehmen wir mal Warren Buffetts Aktie, der hat in seinen 60 Jahren, die es die Firma gibt, noch nie eine Dividende ausgeschüttet, hat einen super Return gehabt, weil Dividenden laufend besteuert werden und Ausschüttungen werden halt erst, Kursgewinne werden halt erst besteuert, wenn ich sie realisiere. Das ist ein immenser Vorteil. Ne? Und also lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich überhaupt noch auf Steuern achte, dann ist der Vorteil eher in Richtung niedrige Dividenden, weil das steuerlich vorteilhafter ist. Und wir brauchen das Thema jetzt nicht zu breit zu treten, aber es gibt außer dem gefühlten Vorteil, wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, dem gefühlten Vorteil, das nennt sich Dividend Fallacy, darüber haben sich Wissenschaftler auch schon sehr interessant Gedanken gemacht, dem gefühlten Vorteil, ich finde es irgendwie auf gut Deutsch geil, wenn zweimal im Jahr auf meinem Konto Geld eingeht, meinem Verrechnungskonto neben dem Depot. Ne?
Das bestätigt so die Entscheidung zu investieren. Ja.
Das ist eine rein emotionale Kiste. die hat keinerlei Renditevorteil, keinerlei Renditrisikovorteil. Wenn überhaupt, hat sie Nachteile. Mhm. Ja. Wahrscheinlich macht es im Ergebnis nicht viel aus. Mhm. Aber wen es glücklich macht und...
Wenn es Leuten hilft, dabei zu bleiben, genau, und zu motivieren, zu investieren, dann hat es ja zumindest dahingehend einen Vorteil.
Das ist absolut richtig, da kann ich voll und ganz zustimmen. Wenn jemand deswegen, nur deswegen oder zu Aktien kommt, weil er sagt, ich will endlich mal Dividenden sehen und das bringt ihn zum Aktieninvestieren, dann ist es eine gute Sache.
Okay, gut. Perfekt, dann vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.